Und es war von heute auf morgen, du musst dir vorstellen, ich kam aus einem sehr turbulenten Berliner Großstadtalltag auf die Insel und von jetzt auf gleich war einfach nichts mehr los.
Moin, mein Name ist Oliver Ratz und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der dich dazu inspiriert, mehr rauszukommen, um ein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen. In dieser Folge von Losmachen, die übrigens zum ersten Mal in meinem Bulli aufgenommen wurde, spreche ich mit Philipp Janke. Er ist Marketingleiter bei einem der größten deutschen Kitesurf-Hersteller. Wir sprechen darüber, warum er sich gegen eine lukrative Marketinglaufbahn bei internationalen Konzernen entschieden hat, wie es ist, die Großstadt zu verlassen, um für seine Leidenschaft und den Traumjob aufs Land zu ziehen und was seine Familie davon hält, dass er bald eine kleine Auszeit einlegen und in Elternzeit gehen wird, damit seine Freundin an ihrer Karriere weiterarbeiten kann. Viel Spaß beim Zuhören und inspirieren lassen. Normalerweise fangen wir an, indem wir anstoßen, aber
Ich habe Bier mitgebracht.
Das für Bier, ja. Lutz?
Hätte gern zwei Bierle hier in den Bus, nein.
Zu befehlen.
Von deine Grüne.
Ja, ah. Oh. Hier kommen die Biere rein.
Lutz, du bist ein richtiger Schatz.
Man könnte auch langsam glauben, dass ich Ratsherrn-Werbung mache. Bei Sandro und Juna hatte ich auch Ratsherrn-Bier am Start.
Das ist ja auch eine Anspielung auf dich, oder?
Könnte man, es fehlt ein A und ein Z, aber es ist ungefähr richtig, ja. Wir kommen gerade von der Kite-Session, wir sind auf Fehmarn und es ist der erste Podcast, der hier im Bulli aufgenommen wird. Zusätzlich mit dem Faktor, dass es gerade geregnet hat, ein Sturm kam gerade kurz über uns. Das ganze Equipment ist fast nass geworden und geschrottet, aber wir haben es noch geschafft. Es ist schon dunkel, weil wir gerade von der Kite-Session kommen.
Ja, weil du nicht vom Wasser kommen wolltest.
Nee, weil ich noch schöne Pre-Roll-Aufnahmen von dir machen musste. Du wohnst auf Fehmarn, arbeitest bei einer Kite-Firma. Wie häufig kommst du denn so wirklich aufs Wasser?
Also das hängt ja ganz davon ab, wie viel Wind ist. Und wenn wir eine Woche haben mit viel Wind, dann bin ich auch sehr viel auf dem Wasser. Und dann gibt es aber auch so Phasen, in denen ich irgendwie so gar nicht aufs Wasser komme. Deshalb tue ich mir schwer, irgendwie da so eine Pauschalaussage zu treffen. Ich würd mal sagen, so in der durchschnittlichen Windwoche vielleicht so zwei bis dreimal, vielleicht ein, zweimal unter der Woche, dann nochmal am Wochenende oder so.
Also ist schon so, dass du das nutzen kannst, weil häufig ist es so, dass man, wenn man erstmal in einer besonderen Stadt lebt oder so, in der man jetzt in dem Fall ständig am Wasser sein könnte, dann macht man es dann häufig nicht, weil es ja eigentlich so naheliegend ist, dass man dann doch wieder nicht zum Surfen kommt, zum Beispiel.
Nee, aber da muss ich sagen, das ist mir nicht verloren gegangen. Also das ist die Idee, praktisch hierher zu kommen, um zu arbeiten, aber auch um viel aufs Wasser zu kommen, das ist auf jeden Fall erhalten geblieben. Also dieses Thema wurde nicht irgendwie langweilig oder einfach uninteressant in irgendeiner Form, sondern das ist eigentlich aufrecht geblieben, weil ja auch der Kitesport, und das ist ja das Schöne, dir immer wieder neue Möglichkeiten gibt, halt irgendwie Neues auszuprobieren. Und wenn du dann mal hier lebst, dann weißt du auch, wo du hingehen kannst und möchtest, um jetzt vielleicht den großen Kitesurf-Strömen zu entfliehen. Und dann triffst du dich halt an einem Montagabend um 9:30 in Altenteil und hast den Spot für dich.
Also ich könnte jetzt auch noch direkt diverse Fragen zum Kiten stellen, aber nachdem viele Zuhörer jetzt nicht unbedingt Kitesurfer sind, lege ich die mal eher nach hinten. Und genau, so zum Background, du lebst ja hier auf Fehmarn. Fragen wir mal, und warum ich dich gerne hier in den Podcast haben wollte, ist, weil mit meinem Thema Losmachen soll es ja jetzt eben nicht nur um Reisen und Urlaube gehen, sondern wirklich sein Leben zu verändern, dass man woanders, dass man sein Leben so aufstellt, um mehr in der Natur zu sein. Und du hast ja eigentlich schon einen krassen Schritt gemacht, weil du hast ja davor eigentlich lange Zeit in der Großstadt gelebt und in München, in Hamburg, in Berlin und bis dann hast du irgendwann den Schluss gefasst, nach Fehmarn zu ziehen, ans Ende der Welt. Und was war denn am Anfang so das Krasseste, als du von Berlin nach Fehmarn gezogen bist? So die einschneidendsten Veränderungen im Positiven als auch im Negativen?
Auf jeden Fall eine gewisse Form der Einsamkeit. Also und das vor allen Dingen in jeder Hinsicht, ne? Also es war auf einmal nichts mehr los. Man muss dazu sagen, ich bin im Dezember hier angefangen, bin, glaube ich, wirklich am 1. Dezember hier angekommen. Und es war von heute auf morgen, du musst dir vorstellen, ich kam aus einem sehr turbulenten Berliner Großstadtalltag auf die Insel und von jetzt auf gleich war einfach nichts mehr los. Und ich muss sagen, das habe ich sogar sehr genossen am Anfang. Also das war eher so eine Begleiterscheinung des Ganzen. Ich habe das jetzt nicht forciert, aber ich habe in dem Moment auch gemerkt, wie gut mir das tut, einfach mal nichts um sich herum zu haben. Keine Verabredung, kein Geburtstag, keine Abschiedsfeier von Kollegen, kein Feierabendbier, was auf dich wartet, sondern einfach nur du. Und du musst dir jetzt Gedanken machen, wie du deinen Abend dir gestaltest.
Aber war das von Anfang an angenehm oder gab es am Anfang so eine Phase, wo es genervt hat, schon schwieriger war und du dann ein bisschen gebraucht hast? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Sache, die ist auch bis heute geblieben. Fehmarn hat 12.000 Einwohner, wenn ich mich richtig erinnere. Und das verzehnfacht sich im Sommer zwar durch die vielen Touristen, aber ganzjährig sind nur 12.000 Menschen da. Und wenn man jetzt aus einer Stadt wie Berlin kommt, dann verringern sich natürlich auf einen Schlag deine Möglichkeiten, Leute zu treffen, Gleichgesinnte zu treffen. Natürlich hast du hier haufenweise Kitesurfer, aber halt eben nicht im Winter. Und ich muss sagen, also das ist ein Phänomen, was geblieben ist, ist, dass die Vielfalt an Leuten, an Freunden, an wirklich herzerwärmenden Begegnungen, die war natürlich ein bisschen geringer, so die Auswahl an solchen Menschen. Und damit muss man sich ein bisschen arrangieren und dann muss man vielleicht sich ein bisschen darauf einstellen, auch mal die Insel zu verlassen, nach Kiel-Lübeck oder Hamburg zu fahren oder so. Und natürlich auch den Alltag, den du hier hast, auch mit den wenigen Menschen und Leuten um dich herum so zu gestalten, dass er einfach weiterhin sehr lebenswert bleibt, auch im Winter.
Also bist du dann aber auch dann doch sehr häufig anfangs nach Hamburg und Kiel und so weiter weggefahren oder hast du erstmal versucht, hier anzukommen, Fuß zu fassen, neue Freunde zu finden oder bist du da eher irgendwann dann geflohen, weil du dachtest, oh Gott, zu viel Einsamkeit?
Nee, ich habe mich schon voll und ganz auf die Insel eingelassen und wollte das auch ein Stück weit einfach in Anspruch nehmen. Ich fand das auch schön und irgendwie auch aufregend, nach 10 Jahren Großstadt wieder auf dem Land Fuß zu fassen, ne, in einer ganz anderen Umgebung, als wir es jetzt irgendwie aus dem urbanen Umfeld kennen. Du lernst irgendwie die Begegnungen im Supermarkt irgendwie ganz anders zu schätzen oder auch den Bäcker, der auf einmal weiß, was für ein Brot du bestellst. Und das hat schon auch Spaß gemacht. Und da ich aber natürlich meine Verbindungen nach Hamburg, nach Berlin nicht vollständig gekappt habe, konnte ich natürlich auch weiterhin und wollte ich auch weiterhin diese Beziehung pflegen und punktuell dann nach Hamburg oder nach Berlin oder wo auch immer hinfahren.
Das Leben auf dem Land wird ja teilweise extrem romantisiert. Ich weiß, in Berlin gibt es so einen Anbieter, habe ich gehört, der deine Bettwäsche aufs Land bringt, um das da zu sauber machen und zu trocknen, vor allem damit es so einen Landduft bekommt, wo ich mir dachte, okay, wie soll das bitte riechen? Was sind denn die coolsten Sachen jetzt neben der Ruhe, was du jetzt hier so schätzt, abseits der Stadt zu sein? Und was sind die Dinge, die du ganz besonders vermisst und wo du sagst, fuck, also das würde sich dann schon wieder lohnen, vielleicht in eine Großstadt zu ziehen?
Das ist eine interessante Frage. Also die Luft ist es definitiv. Die Luft ist gut. Die Luft ist super hier. Und das merke ich auch jedes Mal, wenn ich wieder mit dem Auto irgendwie zum Beispiel aus Hamburg zurückkomme und auf dem Parkplatz vor meinem Haus fahre, Fenster runter oder Tür aufmache und auf einmal so tief einatmen und wirklich merke so, wow, geil, das ist irgendwie eine Luft, die ich gerne einatme. Und das nehme ich bis heute hin wahr. Und also jedes Mal, wenn ich halt wieder auf die Insel komme. Darüber hinaus, was ich schon sehr zu schätzen weiß und was einfach auch in der Stadt deutlich schwieriger ist, ist der Zugang zur Natur oder der Zugang zum Freien. ich lebe in Burg, in einer Stadt mit 6000 Einwohnern, und hinterm Haus geht der Acker los. Danach kommt vielleicht noch ein Acker und noch ein dritter, und dann ist aber auch schon Küste oder Küstenlinie, und das praktisch in alle Richtungen. Das heißt, egal, ob ich jetzt mir meine Joggingschuhe anziehe, mein Fahrrad mir aus dem Keller hole oder mit dem Auto an den Kitespot fahre, ich bin einfach sehr, sehr schnell draußen am Wasser, und das weiß ich schon sehr zu schätzen, und das wird mir auch fehlen, wenn ich irgendwann wieder in der Stadt leben sollte. Und
die Dinge, die du oder
ja. Nee, ich glaube, das sind ja, schon
die Natur, die vor der Haustür zu haben.
Ja,
auf jeden Fall. Auch den Kontakt zu den Leuten, zu Bäcker und so weiter, was du gerade meintest.
Kennst du das?
Ja, ich habe es ab und zu mal in Hamburg, aber doch sehr vereinzelt. Also, dass man jetzt wirklich der Bäcker einen kennt. Ich glaube, das kann man auch, also ich kenne auch Freunde, die so extrovertiert sind, so extrem sind, die werden sofort dann überall erkannt. Ich glaube, ich bin nicht so ein Typ, der jetzt, weiß ich auch nicht, sehr intensiv mit dem Bäcker redet, sodass er also mein Gesicht immer in Erinnerung hat. Mhm. Irgendwann hat man schon so seine Hood, glaube ich, in den Großstädten. Aber ich glaube schon, dass es auf dem Kaff oder in den Dörfern ein bisschen was anderes ist.
Aber gibt dir das nicht auch was?
Oh, der Assi Lutz, der mich ja damals auch schon mit dem Bulli durch Deutschland gefahren hat, bringt hier gerade Wurstbrote rein. Lutz, geiler Service, vielen Dank.
Wahnsinns Catering, was du hier organisiert hast. Ich bin echt sprachlos.
Ja, Mensch und Auto, da gibt es ja auch original fränkische Weckler. Lutz kommt nämlich aus Franken.
Herrlich.
Sehr geil, vielen Dank, Lutz.
Dankeschön, guten Hunger.
Guten. Kurz eine Brechung. Wir sollten uns schon abstimmen, damit wir nicht gleichzeitig essen.
Für die Zuhörer vielleicht. Ich glaube, wir hatten beide gerade keine Chance mehr, irgendwie zu warten. Sondern
nein, wir kommen auch gerade, wie schon am Anfang des Podcasts gesagt, wir waren gerade eine Stunde auf dem Wasser. Das
war schon eine gute Stunde.
Und auf Fehmarn hat es gerade wirklich richtig ordentlich geknallt. Die Fehmarnbrücke war auch gesperrt, gerade wieder, dass keine LKWs rüberfahren durften, weil so starker Wind war.
Mhm.
Deswegen haben wir uns dieses Brötchen auch verdient.
Mhm. Ich wollte dich kurz fragen, ob du das Gefühl nicht auch hast oder kennst, dass wenn du, egal in welcher Umgebung du bist, wenn du irgendwie wiedererkannt wirst von Leuten, dass dir das irgendwie ein Gefühl der Zugehörigkeit gibt. So ein Gefühl von Zuhause. Und ich muss sagen, ich hatte das auch schon in Berlin bei unserem Bäcker um die Ecke oder so, habe mich immer ein bisschen gefreut, wenn er mich irgendwie wiedererkannt hat. Und das habe ich verstärkt auch noch hier gehabt, so, ne? Irgendwie dazuzugehören zu den wahren Fehmaraner, die auch im Winter hier bleiben. Oder, ich meine, ich darf mich eigentlich als Zugezogener gar kein Fehmaraner schimpfen. Das
wie lange bist du jetzt aber auch schon auf Fehmarn?
3,5 Jahre.
3,5 Jahre.
Aber einfach so dazu zu gehören, ja. Kennst du das? Hast du das? Oder?
Ich glaube, ich mache das viel über den Freundeskreis aus. Also das merke ich gerade, nachdem ich über 10 Jahre in Hamburg bin. Ich glaube, 12 Jahre jetzt. Und lange Zeit gab es da keinen Freundeskreis für mich, wo ich einfach, weiß ich auch nicht, 10 Telefonnummern habe, die ich anrufen kann. Gut, ist auch nicht immer so, weil viele häufig beschäftigt sind, aber inzwischen ist doch so. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche geheiratet und gesehen, wie viele Leute da waren, oder wenn wir hier an den Strand fahren. Vorgestern waren wir in den St. Peter-Ording gefahren mit meiner nun Frau. Und und am nächsten Tag, kurz in der Woche, Hochzeit war so teuer, das konnte man sagen, wieder Ording leisten. Nee, am nächsten Tag erfahren, dass neben Wolf und Alex, die sehr gute Freunde von mir sind, auch noch drei weitere Leute da waren. Und diesen Kreis zu haben, das ist für mich auf jeden Fall so, was für mich zu Hause ist, wenn ich einen Freundeskreis habe, wo ich weiß, okay, gut, wir bewegen uns im gleichen Umfeld. Aber natürlich auch, dass man Leute kennt. Aber ich finde auch so, Insider-Tipps zu haben oder wo gibt es die besten Brötchen oder wo gibt es Friseur und wo gibt es, keine Ahnung, das beste Joghurt-Eis oder aber natürlich im coolsten Fall ist es, dass die Leute dann auch kennen.
Mhm. Mhm. Aber du hattest auch noch gefragt, was ich möglicherweise an der Großstadt vermisse.
Ja.
Und das ist ganz klar zum Beispiel auch Essen, ehrlich gesagt. Die Essensauswahl ist halt hier entsprechend kleiner, vor allem im Winter. wenn es auch keine Touristen gibt, die darauf warten, nur irgendwie, keine Ahnung, an der nächsten Straßenecke irgendwie wieder ein Essensangebot zu erhalten, zu bekommen. Und dann musst du kreativ werden, ne? Dann musst du irgendwie schon zusehen, dass du halt dich selbst gut und gesund und ausgewogen ernährst und sowas. Und manchmal habe ich schon echt so einen richtigen Hieper auf mal wieder was bestellen beim Asiaten oder irgendwelche ausgefallenen Küchen, die einfach in Hamburg an jeder Ecke schlummern und in Berlin sowieso. Und das ist eine Sache, die ich vermisse. Und natürlich auch so diese Spontanität, die dir die Stadt ermöglicht, einfach mal ganz kurzfristig dich mit einem Kumpel auf ein Bier verabreden oder ins Kino zu gehen oder irgendeine Veranstaltung wahrzunehmen. Wenn du auf Fehmarn eine Veranstaltung, eine öffentliche irgendwie suchst, dann musst du dich schon sehr genau an den Kalender, an den Veranstaltungskalender orientieren. Und dann sind es natürlich auch eher so Veranstaltungen, die auf Touristen ausgelegt sind. Und dann orientieren wir uns auch mittlerweile eigentlich sehr stark Richtung Lübeck und Kiel und natürlich Hamburg.
Aber bist du dann häufiger auch Lübeck und Kiel heute noch?
Im Sommer weniger als im Winter. Aber im Winter definitiv regelmäßig.
Weil einfach so wenig auf jeden Fall los ist. Das.
Ja, also wir tanzen sehr gern Salsa und das gibt es jetzt nicht so häufig auf jeden Fall die Möglichkeit, hier Salsa zu tanzen. Und dafür musst du nach Kiel oder Lübeck fahren.
Ja. Aber ist ja jetzt auch nicht so weit. Also das geht
ja gut. Genau. Ja. Kann man schon mal machen und tut ja auch einfach mal manchmal ganz gut, irgendwie dann mal runterzukommen von der Insel und mal wieder ein paar Leute um sich rum zu haben.
Und noch was?
Was so? Menschen, Freunde. Also ich habe hier Freunde auf jeden Fall und ich weiß jeden Einzelnen sehr zu schätzen. Aber die Verbindung, die ich mir in den Jahren davor aufgebaut habe, ob das in Hamburg oder in Berlin oder noch früher in Freiburg war, die sind natürlich nicht auf einmal weg. Na, die pflege ich und die pflege ich, seit ich hier bin, ehrlich gesagt, noch viel mehr. Und die habe ich natürlich vermehrt in Hamburg zum Beispiel. Und das fehlt mir hier auf jeden Fall.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also wahrscheinlich ist dann, also meine Vorstellung ist immer, okay, wenn ich aufs Land ziehe oder ein bisschen außerhalb, dann möchte ich am liebsten dann im Kontext von Familie das machen. Aktuell habe ich das Glück, dass ich in Hamburg und sehr zentral lebe. Wenn dann weiter auswärts, dann wegen Familie und dann im besten Fall auch mit 3, 4, 5, 6 Freunden, die auch daraus ziehen und im besten Fall auch im Umfeld, dass man gemeinsam, weiß ich auch nicht, gemeinsam baut, sowas in die Richtung, dass man wie so eine Mini-Kommune, aber trotzdem in Großstadtnähe und dass man seine Freunde in der Nähe hat und im besten Fall dann die Kinder gemeinsam aufwachsen können oder sowas. Also das wäre meine Traumvorstellung, wenn ich weiter rausziehen würde, dass man dann zumindest dann seine Ängsten gleich im Umfeld hat.
Und dann am besten an einem Ort mit guter Anbindung, weil das ist noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Die Anbindung ist auch eine Sache, die mir manchmal ein bisschen fehlt, weil du halt nicht mal eben schnell zum nächsten Bahnhof kommst oder du kommst hier zwar zum Bahnhof, aber der bringt dich nicht auf direktem Wege nach Hamburg oder nach Berlin, sondern es ist wirklich immer mit sehr viel Zeit und Frühzeit im Organisationsaufwand verbunden, irgendwo rechtzeitig hinzukommen. Und das schließt auch natürlich den Flughafen mit ein.
Den es nicht gibt.
Den es nicht gibt, aber wenn du der nächste Flughafen ist in dem Fall Hamburg und da musst du schon Zeit einplanen, um halt da rechtzeitig hinzukommen. Anders als wenn du jetzt in Hamburg wohnst und einfach mal mit der S-Bahn nur 30 Minuten bis zum Bahnhof, bis zum Flughafen brauchst.
Ja. Ja, das mit dem, was du gerade meintest, kulinarische Auswahl, also das wäre auch ein Grund, also der mich zurückhält, aufs Land zu ziehen, weil ich genau weiß, in Hamburg so von den 30 Dönerläden, ist das der beste Döner und das der beste Asiate? Und ich habe tatsächlich mal auf Fehmarn beim Asia-Imbiss irgendwie schnell was geholt. Das war einer der schlechtesten Asia-Imbisse. Asia-Gerichte, die ich, glaube ich, immer gegessen habe. Es war schon hart. Mm. Aber ja, klar. So, die kulinarische Auswahl.
Aber Fisch kann man hier gut essen.
Ja, das stimmt. Ja. Und Griechen soll es auch ganz gut geben. Einige. Wo man ordentlich satt wird.
Allerdings.
Ja. Dann, okay, jetzt haben wir sehr viel über Fehmarn gehört. wie bist du eigentlich hergekommen? Weil du bist ja, warst ja noch nicht, also du warst schon immer so ein bisschen so ein Surfer-Typ, aber ich weiß noch, wir waren dann gemeinsam mal bei Deep Blue und haben da gearbeitet und da hast du in der Strategie gearbeitet und warst teilweise, sahst du ein bisschen geleckter aus. Ich aber, wird mir auch ziemlich häufig gesagt. Naja, und bist dann ja, hast dann ein Studium beendet, hast ja so ein duales Studium gemacht, gleichzeitig gearbeitet und studiert, ordentlich reingehauen, dann Master nachgelegt in Berlin, warst ja teilweise in Fuerteventura und warst eigentlich eher, was ja Beratung, Kommunikationsberatung, BWL-Kontext studiert und bist dann irgendwann, hast dann Berlin eben verlassen und bist nach Fehmarn und in eine ganz andere Richtung zu gehen, irgendwie deinen Traum, glaube ich, zu erfüllen, nahe am Meer zu sein. Und eben so ein Surf-Kontext bei Core, bei einer Kite-Firma zu arbeiten. Aber du bist da, das war nicht dein Ziel, dein direktes Ziel. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Hast du sehr schön zusammengefasst, Olli. Genau so war es. Also eigentlich habe ich eine sehr lineare Laufbahn hingelegt im Sinne der Berufsausbildung zum, lass es Marketing-Manager sein, ne? oder Werbekaufmann oder Kommunikationswirt, gibt es ja ganz unterschiedliche Ausdrücke dafür. Und eigentlich war ich mir immer ziemlich klar darüber, was ich damit irgendwann mal anfangen will und wohin die Reise gehen kann und soll. Und das hat, wie gesagt, bei Deep Blue sehr, sehr gut begonnen. Das hat in Berlin mit dem Kommunikationsmaster nochmal irgendwie eine neue Facette bekommen, weil ich mich da noch ein bisschen breiter aufgestellt habe im Sinne von PR und anderen Kommunikationsrichtungen innerhalb von Organisationen. Und erst am Ende meines Masterstudiums habe ich auf einmal dieses präzise Bild eines persönlichen Berufswunsches oder meines persönlichen Berufsbildes, was ich anstrebe, das habe ich auf einmal verloren. So, ich hab echt so rückblickend das Gefühl, je näher ich zum Abschluss gekommen bin, umso weniger wusste ich eigentlich, was ich damit dann irgendwann mal machen möchte. Und beziehungsweise die Berufe, die ich auf dem Weg dahin kennengelernt habe, ja, ob das jetzt bei Deep Blue war oder in diversen Werkstudentenanstellungen, Praktika während des Masters, die konnte ich eigentlich alle, die waren alle schön, das waren alles tolle Erfahrungen, aber die konnte ich alle abhaken als, nö, ist jetzt nicht das, was ich unmittelbar nach meinem Master machen möchte. Und dann gab es eine sehr, ja, prägende Zeit. Das war im vorletzten Semester bin ich auf eigenen Wunsch nach Teneriffa gegangen, wie nicht Fuerteventura, sondern Teneriffa, und habe da mal einen Erasmus gemacht. Und das hat mir ermöglicht, wirklich nochmal in eine ganz andere neue Berührung mit Natur und mit Wassersport zu kommen. Einmal durch Surfen, durchs Kitesurfen, durchs Wandern, die ich vorher fast vergessen hatte oder einfach die völlig zum Erliegen gekommen war in mir. Ich glaube, so ein Grundinteresse, da hat wahrscheinlich jeder von uns irgendwie drin, aber wie wichtig dir das dann tatsächlich ist, ich glaube, das konnte ich erst dann wirklich wieder feststellen. Und dann war ich zurück in Deutschland und hatte dieses Interesse und auch dieses Feuer entfacht fürs Surfen, für den Wassersport, fürs Kiten. Und sah mich auf einmal konfrontiert mit der Entscheidung, okay, was machst denn du jetzt mit deiner fertig abgeschlossenen Kommunikations- und Marketinglaufbahn? Und da fiel mir erstmal nicht so viel ein. Irgendwie, das, für mich war dann irgendwie klar, so, irgendwie muss ich das, also, vielleicht in Verbindung bringen, in gemeinsamen Zusammenhang bringen.
Was das war aber noch während des Studiums,
dass du gesagt hast, okay. Das war Ende des Studiums, genau. Also,
wurde dann,
ich habe die Masterarbeit darum geschrieben.
Darum ging jetzt einen neuen Job zu finden.
Und parallel ist mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, was mache ich jetzt damit? Beim Automobilhersteller, beim Konsumgüterhersteller hatte ich die Erfahrung gemacht, wollte ich meine berufliche Reise nicht fortsetzen.
Also was waren das denn mal ganz konkret denn, wo du schon davor alles gearbeitet hattest zu dem Zeitpunkt?
Also nach Deep Blue ging es...
Deep Blue war eine Kommunikationsagentur,
genau,
wo du Strategie
genau,
gearbeitet hast.
Genau, richtig. Dann ging es zu einer weiteren Agentur, zu Heimat in Berlin. Da habe ich dann praktisch auch in der Strategie gearbeitet, neben dem Studium her, ne? Für eine gewisse Zeit. Dann habe ich gedacht, ja, ich will mal irgendwie so vielleicht in den medizinischen Kontext gehen, habe bei Berlin Heart, die ehrlich gesagt so Herzpumpen herstellen, habe da an der Kommunikationsabteilung gearbeitet, das war auch total abgefahren, aber auch ein bisschen trocken. Und von Berlin Heart ging es dann ehrlich gesagt zu Coca-Cola in Berlin, ins Brandmanagement von Lift Apfelschorle. Dann gab es den Einschnitt Teneriffa, Surfen, Wandern und das Leben genießen. Und nach Teneriffa habe ich nochmal was ganz Verrücktes gemacht und bin nach München gegangen für ein Praktikum in der Pressestelle bei BMW. Und das war auch interessant, aber halt auch sehr trocken einfach, ne? Irgendwie sehr, sehr sachlich und wenig Emotionen, wenig kreativ und jeden Tag im Anzug und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich vielleicht jetzt meine neu gewonnene Leidenschaft, mein Feuer für Surfen und für Outdoor, für den Outdoor-Sport zusammenbringen mit meinem Beruf, den ich jetzt quasi erlernt habe, Kommunikationswirt, Marketingmanager. Und dann habe ich mir wirklich eine Liste erstellt und alle Outdoor-Firmen, die mir irgendwie geläufig waren, runtergeschrieben, mir die Kontaktdaten im Internet rausgesucht und habe dann gezielt nach Ausschreibungen natürlich geschaut, nach Stellenausschreibungen im Bereich Kommunikation und Marketing und hab mich dann aber auch darüber hinaus halt viel initiativ beworben bei einigen. Und das Ergebnis davon war sehr, sehr ernüchternd. Also ich habe total wenige Rückläufer nur erhalten, ein paar Absagen so und einer der wenigen Arbeitgeber, die sich zurückgemeldet haben, war Core Kiteboarding, damals in Person von Bernie Hiss, ne, dem ehemaligen Geschäftsführer und Gründer der Marke, der hat mich angerufen und der hat empfand irgendwie meine Bewerbung als inspirierend und hat gesagt, du, ich habe hier eigentlich gerade keine Stelle frei, aber ich würde dir gerne anbieten, dass wir uns mal kennenlernen, kommst du einfach mal hier vorbei auf Fehmarn, lernen wir uns mal kennen, muss auch mal die Insel kennenlernen, um die überhaupt vorstellen zu können, hier zu arbeiten, findet er so vollkommen berechtigt und gehst einfach noch nebenbei ein bisschen kiten und dann haben wir das gemacht, war ein wunderbarer Besuch, aber ich bin mit leeren Händen wieder nach Hause gegangen. Die Enttäuschung war jetzt nicht groß, weil wusste ich ja. Und,
also hat er schon im Gespräch gesagt, so, okay, war nett,
hat er auch so aber angekündigt. Er hat gesagt, das ist ein Orientierungsgespräch, wir wollen uns kennenlernen, aber ich habe gerade keine Stelle frei.
Hat er bei mir übrigens auch so gemacht. Nur 4 Jahre vorher, glaube ich. Ich arbeite allerdings bis heute noch nicht vor Core, aber hatte aber dann zwischendurch auch irgendwann dann auch die Chance. Da war ich aber selber gerade auf einem anderen Punkt. Aber das war ja ganz interessant, dass du dich dann, als du mir gesagt hast, so krass, du arbeitest bei Core, und nicht, das ist nicht dein Ernst. Weil ich mich da damals auch teilweise beworben, weil ich in einer ähnlichen Phase wie du. Aber ja, offensichtlich ging es da bei dir dann doch irgendwann weiter.
Ja, interessanterweise musste ich mich ja dann erstmal von meinem großen Plan in der Kitesurf-Industrie zu arbeiten verabschieden. Und habe dann Sport im weitesten Sinne dann trotzdem im Sport im weitesten Sinne was gefunden, allerdings nicht im Outdoor, sondern im Indoor-Sport und bin dann zu McFit nach Berlin.
Auch schön in Natur.
Ja, schön. Ich weiß auch nicht.
Merkt man schon krass reduziert irgendwann die Anforderungen, nachdem es aber nicht geklappt hat.
Ja, von Outdoor-Sport ist halt nur noch Sport übrig geblieben. und das war auch nicht zwingend mein Sport, aber irgendwie war es trotzdem erstmal ein Einstieg und es war ein tolles Umfeld und hat auch Spaß gemacht. Und nach einem Jahr habe ich mich hier auf Fehmarn mit einem Kumpel getroffen, mit Axel. Einfach so ein Fehmarn-Wochenende. Und ich war auch kiten und alles war schön. Und dann war ich gerade 2 Tage wieder zurück in Berlin. Und auf einmal klingelte mein Telefon und es meldete sich eine Dame von Core Kiteboarding. Und ich dachte so, von wem an? Ne? Ich dachte so, habe ich irgendwas habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Kiter umgemäht oder so und muss jetzt irgendwie in irgendeine Haftung begleichen oder so. Und dann meinte sie so, ja, du hast doch hier mal dein Interesse bekundet, ich würde dich gern kennenlernen, weil wir gerade jetzt hier unser Marketing-Team aufstocken wollen. Ich, boah, sofort, ey, alles stehen liegen lassen. Ich habe gesagt, ja, wann, wo muss ich sein? Ja, morgen Abend am Airport Hamburg, vor meinem Flug zum nächsten Shooting. Ich so, oh, Shooting, oh, geil, die fliegen gleich weg und so, oh, das klingt ja so jetzt schon geil. Und dann haben wir uns am nächsten Abend getroffen und kennengelernt, war alles super. Und 4 Wochen später saß ich in meinem Büro hier in Burg auf Fehmarn bei Core Kiteboarding.
Klingt ja so, als ob das dann alles in Erfüllung gegangen wäre. Ist das denn dann auch so gewesen oder wie, welche Vorstellungen hast du denn einen Job gehabt? Man kann ja so ein bisschen Hintergrund, also ist Core Kiteboarding, ist die Kanto-Belt draußen, beschützt uns vor den bösen Menschen, die uns überfallen wollen. Nee, genau, man stellt sich das ja wie so vor, so Kitesurfen, also das ist die größte Kite-Firma in Deutschland, ist auch international sehr bekannt und kennen wir die schon, TV-Spots und alles blaues Wasser und perfekte Wellen und immer nur draußen, immer mehr. Wie ist das denn in Realität oder welche Vorstellungen hast du gehabt von dem Job und sind diese Vorstellungen in Erfüllung gegangen? Was war anders als das, wie du es dir vorgestellt hast?
Also klar, meine Vorstellung, die war auch in einer gewissen Weise sehr romantisch, definitiv. Und romantischer als dann die Realität. Aber ich will nicht sagen, dass die Realität dafür schlecht war, sondern ich musste halt auch erstmal praktisch den ganzen Laden, das Unternehmen, die Produkte kennenlernen, mich orientieren. Und ich muss sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist dann ehrlich gesagt die romantische Vorstellung auch wirklich dann auch eingetreten. Und irgendwann fand ich mich dann auf einem Shooting in türkisem Wasser von Mauritius wieder und musste mich wirklich auch mal kurz daran erinnern, wo ich hier eigentlich gerade gelandet bin. Nämlich bei einem Sportartikelhersteller für Kitesurf-Equipment in einer leitenden Marketingfunktion und darf gerade hier Shootings in der Südsee mit betreuen. So. Und da musste ich schon auch kurz innehalten und sagen so, krass geil, es ist wirklich aufgegangen. So, also diese Spinnerei damals in München nach dem BMW-Praktikum irgendwo bei einem Outdoor-Hersteller zu arbeiten und sowas, das hat viel Zeit und Geduld gekostet, aber es ist irgendwie aufgegangen.
Ich finde es auch sehr schön, dass du das auch so beschreibst, dass du dann halt erstmal bei Fitness First gearbeitet hast. Weil das dann trotzdem ähnlich war an dem, was du mal später machen wolltest. Weil ich finde, häufig gerade heutzutage, Instagram-Welt und so weiter, das muss alles mal sofort passieren. Mhm. Und auch das, was ich jetzt hier gerade habe, dieser Podcast und das ganze Equipment, das ich hier habe, das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Das sind ja, ich weiß noch, wir haben ja auch schon sehr häufig darüber gesprochen, wie viele Videos ich und wie viel, was ich schon alles machen wollte, was häufig nicht passiert ist. Mhm. Aber es ist einfach häufig ein langer Weg und wenn das nicht sofort die Möglichkeit hast, das Equipment hast oder den Job bekommst, dann mach was Ähnliches zu dem Thema und bleib dran und rede weiter mit Leuten und irgendwann passiert es dann normalerweise.
Ja.
Also wie es bei dir dann auch so geklappt hat.
Ich finde, das wird auch deutlich, wenn man sich deine anderen Podcast-Gäste anhört, ne, dann bleibt, finde ich, das irgendwie auch stehen, so, wenn du was wirklich irgendwie willst und dran bleibst und dann kannst du es auch realisieren, dann kannst du es auch irgendwann umsetzen, egal in welche Richtung es geht, ja, und ich meine, bei mir ist ja das Thema Losmachen, von dem ja dieser Podcast im Zentrum handelt, das ist ja nicht im Sinne einer Reise, eines Urlaubs, sondern eigentlich Losmachen von den ursprünglichen Vorstellungen oder auch von den vielleicht eher konventionellen Möglichkeiten meiner beruflichen Ausbildung. Und dieses Losmachen, das erfordert wahrscheinlich dann einen gewissen Mut, ein gewisses Wagnis. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass das Risiko jetzt relativ gering war. Ne? Ich habe da jetzt nicht irgendwie viel aufs Spiel gesetzt oder so. Aber trotzdem musst du halt, oder habe ich gemerkt, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du auch irgendwann offenbar dafür belohnt.
Jetzt hast du ja von dem schönen türkisen Wasser gesprochen und so. Was sind denn so die Seiten an so einem Marketingstelle in so einer Surffirma, die Nerven oder mit denen du nicht gerechnet hast und diese ernüchternd sind im Vergleich zu dem, was du dir vielleicht vorab vorgestellt hast?
Büroalltag. Also das türkise Wasser, das habe ich zu Gesicht bekommen und das passiert regelmäßig auch. Aber es ist nicht der Alltag, ganz klar. Also ich arbeite 9 to 5 oder 8 to 5 oder wie man es nimmt, arbeite ich in einem Büro und habe manchmal wirklich ziemlich schnöde, sehr, sehr langweilige Büroalltage, in denen ich extrem viel telefoniere, E-Mails schreibe und von dem ganzen Kitesurf-Lifestyle ganz wenig zu spüren ist. Das kann schon sehr ernüchternd sein, aber wie gesagt, seitdem ich auch so die Kehrseiten oder diese anderen Seiten des Jobs kenne, weiß ich einfach, wofür ich das mache. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, ich mache das ja nicht nur für die tollen Shooting-Einsätze in der Südsee, sondern einfach auch, um hier leben zu können auf Fehmarn und hier auch an so einem wunderschönen Feierabend wie heute direkt nach der Arbeit eines meiner Lieblingshobbys betreiben zu können.
Erzähl doch mal ein bisschen, wie kann man sich das denn vorstellen, Cor, wie viele Leute arbeiten da und wie ist denn eigentlich dein Joballtag? Mhm. Also was machst du die meiste Zeit? Also arbeitest du jetzt an der Broschüre oder überlegst du dir Ideen für den nächsten Spot oder bastelst du mit irgendjemandem im nächsten Produktdesign? Also was sind denn so deine konkreten Aufgaben und was machst du da den ganzen Tag so? Und wie viel schreibst du Mails oder telefonierst oder hast Meetings in-house oder mit Agenturen?
Also das Interessante ist, wir sind eigentlich ein extrem, also durchschnittlich kleiner Mittelständler, ne, von der Unternehmensgröße. Ne. Wir haben 25 Mitarbeiter hier auf Fehmarn in unterschiedlichen Unternehmensbereichen von der Produktion oder angefangen bei der Entwicklung über die Produktion hin zum Vertrieb, zum Marketing, Buchhaltung, Controlling, relativ klassische Unternehmensbereiche. Aber sehr überschaubar, ne? Teilweise nur 2-3 Personen pro Team, pro Abteilung. Und ich habe das Glück, dass ich halt unser Marketing steuern darf und verantworten darf. Und bei einem Mittelständler an sich wäre das jetzt möglicherweise nicht unfassbar interessant, weil viele Mittelständler sich ja dann irgendwie auf einem sehr lokalen Markt bewegen und lokale Wettbewerber haben. Und wir haben halt das Glück, dass wir als weltweit bekannte Kitesurf-Brand eigentlich auf einem globalen Markt unterwegs sind. Das heißt, wir wollen auch eigentlich alle Leute, die irgendwo in einem Kitesurf-Kontext leben oder aufs Wasser gehen, die wollen wir auch erreichen. Und dafür müssen wir auch alle Register ziehen und alle einzelnen Kommunikationsinstrumente anwählen. Das heißt, ich mit meinem sehr, sehr kleinen Team, wir machen im Prinzip, versuchen eine zentrale Idee für jedes Produkt, was wir launchen, zu entwickeln und diese Idee dann über alle Kanäle zu verteilen. Egal, ob das ein Newsletter ist, ein Kundenmailing, unsere Social-Media-Kampagne, unsere Printmagazin-Anzeigen, redaktioneller Content.
Also du überlegst dir dann auch die Strategie im Endeffekt für jedes Produkt und wo dann der Schwerpunkt ist.
Ja, sicherlich.
Mit dem Produktentwicklungsteam im Endeffekt dann.
Genau. Also ich setze mich ganz zu Beginn mit dem Produktentwicklungsteam zusammen.
Und die sitzen auch alle auf Fehmarn? Die
sitzen auch alle auf Fehmarn, genau.
Weil produzieren tut ihr ja im Ausland, ne?
Auf Sri Lanka. Genau. Also die, man muss unterscheiden, die Carveboards, die produzieren wir auch hier weiterhin auf Fehmarn. Hm. Aus den Carveboards ist die Firma hervorgegangen, Core Kiteboarding. Und die werden nach wie vor auf Fehmarn wirklich in unfassbar romantischer Handarbeit werden die hier hergestellt.
Deswegen sind auch schon günstig.
Und sind nicht ganz günstig dafür, aber sind dafür auch echt verdammt gut.
Ja, das stimmt. Also ich habe meins auch, ich habe keinen Grund, ich habe immer so uralte Dinge, ich wollte irgendwann eine neue Bindung bestellen, die hat leider nicht mehr drauf gepasst, aber ich sehe auch weiterhin ehrlich gesagt auch keinen Grund, ein neues Board zu kaufen, weil das immer nur 5 Jahre alte Brett einfach noch herausragend ist.
Es ist ein Board, was du wahrscheinlich dein Leben lang fahren kannst, so von der Qualität her.
Solange es noch Bindung dafür gibt. Weil die zerfällt langsam schon.
Es gibt wieder Bindung.
Ja, es gibt wieder Bindung, okay.
Auch für ältere Modelle.
Sehr gut, dann muss ich wieder mal was nachbestellen.
Und Jetzt habe ich voll den Faden verloren.
Aber was du machst in deinem Alltag und genau, du machst die Strategieentwicklung und ihr versucht zentral ganze Kommunikation zu steuern.
Wo wir produzieren, genau. Also wir produzieren die Carveboards weiterhin hier auf Fehmarn.
Das stimmt.
Ja. Unsere Kites produzieren wir in Sri Lanka in einer Produktion, die wir mit aufgebaut haben und bekommen alle Kites hier nach Fehmarn und werden dann von hier aus weiter in alle Welt vertrieben. Genau, und ich zusammen mit der Produktentwicklung, aber auch natürlich mit unseren Geschäftsführern, wir überlegen uns die zentrale, oder erstmal, ich lasse mir erzählen von der Produktentwicklung, was kann jetzt irgendwie ein XR-Kite der sechsten Generation denn so viel mehr als ein Fünfer, ja? Und worin unterscheidet er sich? Und was gibt es wirklich für tatsächliche Verkaufsargumente für den Kunden? Und sobald ich das beisammen habe, machen wir da natürlich eine schöne Geschichte draus und versuchen das auch auf der einen Seite natürlich sehr sachlich und sehr rational runterzubrechen, dass jeder weiß, was er an dem Kite hat. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ein bisschen Musik und Kreativität dabei spielen lassen und entwerfen Filme, Fotos und natürlich tolle Claims.
Und für mich so, ich bin ja eigentlich UX-Designer. Ein Großteil meines Jobs normalerweise ist immer vorher herauszufinden, was der Nutzer will und ihm dann im besten Fall zielstrebig durch eine Webseite zu führen. Und dazu wird vorab immer sehr, sehr viel User-Befragung, also finden sehr viel statt, damit man überhaupt ein Gefühl bekommt für den Kunden. Macht ihr das dann auch sehr viel, weil du gerade meintest, dass die Produktentwickler entwickeln ein neues Produkt und dann kommst du vom Marketing rein und versuchst deine neuen Features dann richtig herauszuarbeiten. Aber macht ihr dann viel Kundenbefragung, was sie denn eigentlich haben wollen? Oder ist es da schwierig, weil die häufig gar nicht wissen, was sie wollen und ihr entwickelt dann das richtige Produkt für die?
Wir machen Marktforschung, aber eher um herauszufinden, wie wir wahrgenommen werden im Markt und wo unsere Wettbewerber stehen und eher so im Sinne des Markenimages und aber ja, sicherlich auch im Sinne von Produktqualität. Aber du musst dir vorstellen, der Kitesurf-Markt, der ist ja super klein. Ja. Es ist eigentlich eine Nische. Und da musst du jetzt nicht zwingend eine groß angelegte Marfo betreiben, um herauszufinden, was der Kunde jetzt vielleicht an deinen Produkten besonders wertschätzt und was er wiederum auch vermisst. Und es gibt auch in unserem kleinen Markt sehr viele Medien und sehr viele unabhängige Tester, die deine Produkte fahren und gucken, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Stärken. Und da kriegen wir immer ziemlich schnell ungefiltert zurückgespiegelt, was wir besonders gut und was wir auch nicht so gut können.
Ja, so quasi kostenlose Marfo, die ihr da bekommt.
Richtig, ja, richtig, ja, richtig.
Ja, genau. Den Markt halt reinhören.
Ja, ist auch genau. Gut. Also wir sind auch der festen Überzeugung, dass wenn wir unsere Produkte oder wenn wir es schaffen, dass das potenzielle Kunden, egal ob das jetzt Kitesurf-Einsteiger sind oder Aufsteiger oder totale Pros, wenn die einmal die Chance bekommen, mit unserem Kitesurf-Equipment aufs Wasser zu gehen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, weil wir einfach gutes Zeug produzieren, gutes Zeug entwickeln, was extrem langlebig ist und in der Performance einfach meistens den Wettbewerberprodukten eine Naselänge voraus hat.
Kommen wir zu dem kleinen Losmachen 3x3. Das wird ja jedes Mal ein bisschen verändert. Aber eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, weil es ja trotzdem um Losmachen und Rausgehen geht. Was sind denn so die drei beeindruckendsten Orte, an denen du in deinem Leben gewesen bist? Oder einfach Orte, wo du eine ganz spezielle Verbindung hast? Also es muss gar nicht quer um die Welt sein. Es kann auch in Freiburg sein, der eine Bach.
Jetzt generell in meinem Leben?
In deinem Leben.
Oder in dieser...
Nö, das kann jetzt einfach allgemein in deinem Leben sein.
Phase. Okay.
Genau, okay. Was du vielleicht Leuten empfehlen würdest da draußen, das solltest du mal gesehen haben. Das ist irgendwie was Besonderes.
Oh, okay. Ja, interessanterweise hat mich schon der Job aktuell an sehr abgefahrene Orte gebracht. So. Und davon würde ich zum Beispiel... die Dünenlandschaft in Athens in Brasilien nennen, so, die mich extrem geflasht hat und die ich auch jedem, der irgendwann mal mit oder ohne Kitesurf-Kontext irgendwie in den
Norden.
Athens.
Athens.
Athens. Okay. Das ist so eine extrem, hast du schon mal gesehen?
Es gibt, nee, es gibt auch aus euren Spots, glaube ich, habe ich das mal gesehen. Ja. Aber ansonsten.
Also das ist eine Dünenlandschaft, die sich während der Regenzeit mit Süßwasser füllt und bis zum Spätsommer eigentlich nicht vertrocknet. Und in der Konsequenz hast du dann praktisch Luftaufnahmen von dieser Dünenlandschaft, wo mit 1 Million Pfützen zwischendrin so. Und vor allem nicht irgendwelchen Pfützen, sondern das sieht anfangs noch sehr türkisblau aus, später wird es ein bisschen grünlich und es sieht total surreal aus, weil es halt nirgendwo auf dieser Welt ein ähnliches Naturschauspiel gibt und wir sind dahin gefahren, um dort auch Kite-Aufnahmen zu machen und das war schon, finde ich, ein sehr beeindruckender Ort. Und ein zweiter Ort, den ich auch jedem empfehlen und nahelegen kann, egal in welchem Outdoor-Kontext, also ich glaube, Outdoor spielt eine große Rolle, ist Mauritius auf jeden Fall. Mauritius hat, glaube ich, für jeden was zu bieten. Es hat für Taucher wahnsinnig schöne, intakte Korallenriffe. Es hat türkisblaues Wasser, Badelagunen, aber auch wirklich messerscharfe Breaks bzw. Wellen an Korallenriffen entlang, die ich so wirklich auch nirgendwo anders bisher gesehen habe. Also für Sportler jeder Art, fantastische Berge, Wälder, Wasserfälle, Natur ohne Ende. Das ist schon, glaube ich, eine Reise wert für jeden. Und einen dritten Ort, den ich ausmachen muss. Boah. Genau, ich will jetzt mal was nicht Exotisches nennen. Und das ist der schöne Schlossberg auf Freiburg. Das ist ein Berg, der wirklich bis in die Stadt hineinragt. Und auf diesem Berg, zum Beispiel auf dem Kanonenplatz oder noch etwas weiter höher, hast du einen perfekten Überblick in die einzelnen Adern von Freiburg. Freiburg liegt ja so am Fuß vom Schauinsland und vom Schwarzwald gelegen. Und wenn du da oben stehst und so die südbadische Sonne untergehen siehst und vielleicht einen schönen Badenser Vino in der Hand hast, ja, dann weißt du, wovon ich spreche.
Das klingt sehr, sehr verlockend.
Ja, werde dir den Ort immer zeigen, persönlich.
Ja, noch viel besser. Komme ich gerne vorbei. Okay, dann das zweite 3x3-Frage ist eine Sache in den letzten 3 Jahren, wo du sagst, ist irgendwie doof gelaufen, würdest du rückblickend verändern oder vielleicht schon früher eine Veränderung herbeiführen.
Muss es in den letzten 3 Jahren gewesen
sein? Nö, eigentlich muss es nicht. Okay. Kann auch noch länger her sein.
Okay. Ja. Weil, also jetzt aus den letzten 3 Jahren fällt mir jetzt eigentlich spontan nichts ein, ehrlich gesagt, so was ich da hätte anders machen wollen.
Prost. Prost. Wir hier noch.
Ja, danke.
Hat Lutz gerade reingebracht, natürlich auch unser verehrter Assistent. Ein Hoch auf Lutz.
An das Catering. Das ist überragend.
Ja.
Also es gibt eine Sache, die ich tatsächlich irgendwie bereue, nicht gemacht zu haben oder so ein bisschen versäumt zu haben. Weiß nicht, ich ärgere mich manchmal, dass ich nicht irgendwann nach dem Abi mich einfach mal dazu entschieden habe, vielleicht erst eine handwerkliche Ausbildung zu machen, bevor ich mit dem ganzen akademischen Kram loslege. Weil ich eigentlich der Meinung bin, jetzt nicht völlig ungeschickt zu sein mit meinen Händen und ich eigentlich finde, dass das auch eine extrem gute Grundlage, Lebensgrundlage ist für dich als Persönlichkeit, für sämtliche Sachen, die dir dann kommen, egal ob du deinen Bulli mal reparieren willst oder irgendwas im Haus anbringen möchtest oder einfach nur, um einfach mal was mit den Händen geschafft zu haben oder auch einfach einen Beruf erlernt zu haben, den du überall auf der Welt eigentlich im Prinzip anwenden kannst. So, kennst du das? Hast du so ein Bedürfnis?
Absolut, nee, ich kann das total gut nachvollziehen, weil wir haben auch einen Kumpel von Philipp, der in Portugal lebt, Tischler ist.
Mhm.
Da da jetzt auch, weiß ich, jetzt keine riesige Kohle verdient, aber er lebt da gut. Und ich meine, deutsches Handwerk ist ja auch einfach weltweit bekannt. Und der halt einfach in Portugal lebt und da ein cooles Häuschen hat, surfen gehen kann. Und wo ich mir auch mal dachte, Alter, war für mich einfach auch niemals so oft immer da, weil bei mir auch sofort klar war, okay, gut, Abi und dann irgendwie akademische Ausbildung und ich habe gut eine Ausbildung bei Adidas gemacht, war auch cool, so in diesem Sportartikelhersteller mal gearbeitet zu haben, aber eigentlich, ja, warum eigentlich nicht so ein Handwerk zu machen? Ich glaube, es ist auch ganz gut, auch vielleicht auch diese Sprache zu sprechen, wenn man so doof war. Ich weiß, also wenn man so Handwerker mal hat, dann kommt man sich immer so selber so weird vor, weil man irgendwie so akademisch korrekt spricht. Ja. Und ich glaube, so ein, zwei Jahre mal so Handwerkslang und Umfeld zu haben, ist vielleicht auch gar nicht so doof. Ja. Und aber auch einfach was mit den Händen zu machen und was in der Hinsicht nicht nur immer auswendig lernen und Informationen wiedergeben. Finde ich einen sehr schönen Gedanken.
Ja.
Und eine Sache noch, auf die du besonders stolz bist, auf dich, was du erreicht hast.
Oh, du stellst Fragen, Oliver. Und schickst sie mir nicht vorab, oder wie, dass ich mich darauf vorbereiten will.
Eine Frage, die mir vorhin auf beim Kalten noch gekommen ist.
Die hast du den anderen nicht gestellt?
Nein, ich habe ihn noch nicht gestellt. Ja, ich wusste, eine Frage muss ich dir stellen, nachdem du dich, ich weiß ja, dass du dich mal gut vorbereitest, die ich bis noch nicht gestellt habe. Aber die finde ich irgendwie, wo man einfach auf sich selbst sagt, so, hey, cool, dass ich es gemacht habe.
Ja. Ja, mir fällt was ein. Und zwar sogar aus meinem aktuellen Jobumfeld. Und zwar habe ich voriges Jahr, 2018, die sogenannte, beziehungsweise es ging eigentlich schon 2017 los, die sogenannte XR5 Big Air Challenge ins Leben gerufen. Und das war im Prinzip die erste richtige Kampagne, die wir bei Core produktunabhängig eigentlich gefahren haben. Weil ich hatte irgendwie so das Gefühl oder das Bedürfnis auch, mal irgendwie eine Produkt- oder eine Kommunikationskampagne zu fahren, die uns in Kontakt mit unseren Kunden bringt oder auch mit noch nicht vorhandenen Kunden, mit Kitesurfern bringt im weitesten Sinne, die nicht einfach nur sagt, kaufe dieses Produkt jetzt sofort, weil es das Coolste ist, sondern die auch ein bisschen interaktiver ist. Und wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben jetzt nicht extrem viele Ressourcen, den kreativsten Shit überhaupt ins Leben zu rufen. Aber in dem Fall ist es uns, finde ich, gelungen, weil wir mit einem Kooperationspartner, der Höhe bei Kitesprüngen messen kann über ein bestimmtes Device, was du dir auf dein Board klebst, haben wir mit unserem XR-Kite, der sehr bekannt ist für das Thema Big Air, für hohe Sprünge, haben wir eine Challenge ins Leben gerufen, zu der jeder, der dieses Device besitzt, an der er teilnehmen konnte und Sprünge einloggen konnte, weltweit an jedem Tag in einem bestimmten abgesteckten Zeitraum und somit über zwei oder drei Kategorien, ich glaube einmal war es kumulierte Höhe, die wir ins Leben gerufen haben und maximale Höhe, sich für ein Ticket nach Kapstadt bewerben konnte. Als es dann soweit war und wir 3-4 Monatsgewinner über diesen monatlichen Contest ausgemacht haben, haben wir dann im großen Finale unseren Lokalmatadoren vor Ort, Joshua Emanuel, der sehr gut ist im Big Air, im Thema Big Air, den haben wir dann als Herausforderer, beziehungsweise ihn haben wir als Lokalmatadoren und Platzhirsch aufs Wasser geschickt und die 4 Monatsgewinner aus allen Herren Ländern, die haben wir dort aufs Wasser geschickt und durften ihn herausfordern, haben es knapp nicht geschafft und trotzdem hatten alle Beteiligten ein überragendes Event, was einfach nicht nur im Produktkontext stattgefunden hat, sondern es ging wirklich um die Challenge und ich habe mich einfach gefreut, sowas ins Leben gerufen zu haben und so viele Menschen erreicht zu haben und auch ein bisschen Werbung am Ende des Tages für uns als Hersteller gemacht zu haben.
Ja, ne, war auch schon das Event. Ja, das war eine Schnapsidee von uns, an der ich auch weiterhin festhalten möchte, ist einfach mit einem Vollbord rund um Fehmarn herumzufahren. Also wenn es da draußen noch irgendjemand gibt, der Bock hat auf so ein Event, das zu supporten oder mit dabei zu sein, dann sollen die sich gerne bei uns melden. Wir haben die Überlegung, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber mit einem Vollbord, das sind diese Kitesurfbretter, die unten eben diesen Flügel haben, wo man so über das Wasser quasi drüber schwebt, so einen ziemlich langen Mast. Neuer Trend, wo ich, dass ich letztens zum ersten Mal gefahren habe, weil ich Philips Brett ausgeliehen habe. Und wir hatten eben die Idee, einmal rund um Fehmarn herumzufahren. Mal gucken, ob und wie das funktioniert, aber wenn es Leute draußen gibt, die Bock haben, so eine Challenge mitzumachen, dann sollen sie sich gerne bei uns melden. Wir arbeiten dran und genauso wie wir super vorher gesagt haben, ja, ich find's auch, hätte auch Bock, das Filmchen zu begleiten und daraus ein kleines Filmchen zu machen.
Aber du hättest, glaube ich, auch Bock, es selber mal auszuprobieren.
Ja, absolut, oder? Unbedingt. Dazu muss ich aber erstmal noch vollen richtig lernen. Aber dank deiner Instruction letztes Mal hat das immer wieder schon ganz gut funktioniert. So halbwegs. Und dem guten Brett auch.
Ja, du bist doch auch nicht nur um Fehmarn bist du vielleicht noch nicht gekeilt, aber du bist doch schon mal von Fehmarn nach Dänemark gekeilt.
Genau, ja. Ja, bei dieser Red Bull Challenge, die leider nur einmal stattgefunden hat.
Saugeil.
Das war wirklich geiles Erlebnis.
Das ist wirklich was ich gerne mal machen würde, aber mich niemals trauen würde, jetzt hier mit dem Fährverkehr, der da draußen stattfindet, irgendwie einfach mal, wie viele Kilometer sind das?
Ich glaube 20 hin und 20 zurück.
20 zurück.
Also es ist aber auch so zwischendurch, dass du kein Land siehst, aber ich glaube, es hat auch einen Grund, warum das Event leider nicht nochmal stattgefunden hat, weil es war schon also krass chaotisch und ich glaube 200 Kiter waren, dass sie gleichzeitig gestartet sind, mehr oder weniger, also dass da nicht schon irgendwie Leute zusammengestoßen sind, war schon krass. Und das Verrückte war, du bist halt mit einem Pult eben, mit einem Pulk mit 200 Leuten gestartet und nach einer halben Stunde warst du gefühlt, hast du niemanden mehr gesehen. Also es war extrem, wie sich das da verteilt hat auf dem Wasser und ja, du hast keinen Helikopter, du hast kein Boot, du hast kein nichts gesehen. Mhm. Also es ist glücklicherweise, glaube ich, nichts passiert, aber auch eher glücklicherweise. Ich glaube, es ist schon extrem schwer und vor allem, konnte jeder teilnehmen, mehr oder weniger. Soweit ich das erinnern kann. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Aktion.
Also auf jeden Fall echt so ein Highlight-Event, finde ich.
Ja, ich hätte auch mal Lust, von Cuxhaven nach St. Peter rüberzufahren. Das soll, glaube ich, also ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber ich glaube, mit dem Voll ist das echt, glaube ich, besser möglich, weil du halt nicht diese Schläge die ganze Zeit hast oder dieses Kappelwasser, weil das nervt eigentlich meistens, wenn du weiter rausfährst, dass du halt nur dieses Kappelwasser hast. Und ich glaube, damals bei der Red Bull Challenge hat auch zum allerersten Mal einer mit dem Voll so teilgenommen und das war auch der gewonnen hat, weil der halt wahnsinnig gut Höhe fahren konnte und super schnell durchgekommen ist, logischerweise.
Ja, und das ist ja das Kuriose, du kannst halt Kurse fahren, die mit herkömmlichen Kiteboards nicht möglich sind und deshalb ist wahrscheinlich auch sowas dann denkbar, Cuxhaven nach St. Peter.
Ja.
Oder von Römm nach Sylt oder so, wäre doch auch irgendwie möglich.
Ja, es gibt ja auch eine riesige Sandbank nördlich von St. Peter draußen. Könnte man auch mal hinfahren.
Ich hätte nur immer Schiss, dass wenn das irgendwie unbegleitet stattfindet, also ohne irgendwie großes Motorboot oder sowas, was machst du, wenn irgendwie dein Kite auf einmal Luft verliert oder der Wind abkackt oder du dich verletzt oder was auch immer so, ne? Das ist der Gedanke, der würde mich wahrscheinlich, also bei dem Risiko hätte ich nicht die Eier, das ohne weiteres, ohne Begleitboot zum Beispiel zu machen.
Nee, würde ich glaube ich auch nicht machen. Also das war schon cool, dass Red Bull das damals angeboten hat. Finde ich auch schade, dass sie das gar nicht nochmal machen. Das war schon ein krasses Event.
Okay, halten wir fest, Fehmarn rund auf einem Vollboard.
Ich glaube, nur damit geht's. Also okay, mit einem normalen Brett. Bedingt ja auch, dass man teilweise ablandig fährt.
Okay.
Aber ja, lass das mal angehen.
Cool.
Cool. Dann letztes Thema, bevor wir abschließen. Und zwar gehst du jetzt nicht nur beruflich interessante andere neue Wege, sondern bekommst du bald ein Kind, wenn alles so läuft, wie es geplant ist. Und auch da machst du ja was Besonderes. Und zwar bekommt zwar deine Frau das Kind, anders ist ja nicht möglich, aber danach wirst du ja eigentlich die Person sein, die sich primär um das Kind kümmert. Also du gehst im Vaterschutz. Vater, ich weiß gar nicht.
Ich merke, du hast dich selber persönlich mit dem Thema noch nicht so wirklich auseinandergesetzt.
Ich habe jetzt erstmal geheiratet. Das ist ein Schritt nach dem anderen.
Große Meinung. Und das habe ich ja noch nicht mal gemacht.
Ja,
das war auch nicht. Ja. Großes Verständnis dafür. Ja, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil wir uns auch mit dem Thema auseinandersetzen wollten, weil für uns klar war, dass wir das Thema Kind kriegen und Kind erziehen nicht, sag ich mal, im klassischen Sinne einfach so stemmen können wollen, weil meine Freundin gerade noch an ihrer Promotion sitzt und arbeitet und das nicht einfach um unbestimmte Zeit aussetzen möchte und kann. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht auch mal sonst den Part der Erziehung übernehmen kann, den sonst in vielen Fällen ja die Frau übernimmt. Klar, ich kann jetzt nicht zwingend irgendwie mit Breastfeeding mithalten, aber ich kann ja trotzdem irgendwie sehr viel Zeit mit dem Kind verbringen und mich um Einkäufe und so weiter kümmern. Und deshalb haben wir dann zusammen beschlossen, dass ich 18 Monate Elternzeit nehme.
Das heißt dann Elternzeit?
Elternzeit heißt es.
Aber genau. Was ist nochmal? Mutterschutz oder Vaterschutz ist direkt danach?
Ne, Vaterschutz gibt es gar nicht. Also, ist auch eine schöne Idee, aber ja, okay. Ich muss ja nicht vor irgendwas geschützt werden.
Ja, das
stimmt. Mutterschutz ist dafür da, dass die Mutter praktisch wirklich im Zeitraum vor und nach der Geburt wirklich sich nur auf das Kind konzentrieren kann, und das ist unangefochten und es wird auch überall bewerkstelligt. Das musst du nicht mal einreichen. Das ist einfach.
Ja. Wie lange ist es?
Das sind 2 Monate vor der Geburt und 2 Monate nach der Geburt,
okay.
die jede Mutter bekommt. Und was ich jetzt beantragt habe oder was jedem Elternteil zusteht, sind 36 Monate Elternzeit. Ehrlich gesagt, das muss man sich mal geben. Ne? Das ist 36 Monate Elternzeit, die dir ermöglichen, dass du praktisch nach der Elternzeit immer noch Anspruch auf deinen Arbeitsplatz hast. Also ich kann für insgesamt 3 Jahre, wenn ich es mir leisten kann, aussteigen aus einem bestimmten Arbeitsverhältnis und habe danach immer noch Anspruch drauf. Ich muss aber dazu sagen, dass diese 36 Monate sind ja nicht zwingend finanziert, sondern dann gibt es noch das Elterngeld, und das Elterngeld sind 14 bezahlte Monate zu einem bestimmten Betrag, nämlich 65% deines Gehalts der letzten 12 Monate, die du dir als Eltern aufteilen kannst. Boah, ich höre mich gerade an wie so ein Behördler. Ne, eigentlich.
Ja, aber ich habe das.
aber ich habe mich wirklich lange damit auseinandergesetzt.
Man merkt's.
Und ich
muss man ja auch. Das ist ja schon ein wichtiges
Thema. Und ich konnte das nicht. Vaterschutz konnte ich nicht einfach so stehen lassen. Deshalb war mir es ein Anliegen, einmal kurz.
Ist ja auch richtig. Ja.
Aufschluss zu geben. Also es gibt Elternzeit, 36 Monate. Es gibt Elterngeld, wirklich eine Finanzierung für Eltern über 14 Monate. Und diese 14 Monate, die kannst du noch aufsplitten in entsprechende Hälften. Dann kannst du praktisch den ganzen Zeitraum der bezahlten Elternzeit verlängern. Und das machen wir über 18 Monate. Und mache ich vor allen Dingen, damit wir dieses Projekt Familie stemmen, damit ich irgendwie die Möglichkeit habe, mit meinem Kind in eine Beziehung zu treten, die mir wahrscheinlich irgendwie in meinem jetzigen regulären Job nicht möglich wäre. Ne, wenn ich irgendwie abends von der Arbeit komme und dann noch eine halbe Stunde das Kind sehe, dann kann ich keine großartige Beziehung zu dem Kind, glaube ich, aufbauen. Und natürlich auch für meine Freundin Anni, die einfach auch noch ein anderes Projekt nebenbei stemmen möchte. Und deshalb haben wir uns dazu gemeinsam entschieden.
Ja, ja, finde ich ja sehr cool. Und was haben deine Eltern gesagt, als sie das gehört haben?
Ach, die finden es super.
Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Wir waren aber auch damals, als du nach Fehmarn gezogen bist, waren die da auch easy? Also die sind glücklich, wenn du glücklich bist.
Ja, auf jeden Fall. Doch, die unterstützen das alles. Also die finden das immer ein bisschen kurios, dass ich hier so weit oben im Norden lebe, wo es so wirklich gefühlt und auch statistisch gesehen 10 Grad weniger sind als in Freiburg. Ja,
Freiburg ist es die wärmste Stadt Deutschlands? Oder mit, ja, glaube ich, ne? Auf jeden Fall. Hört man häufiger. Irgendwie habe ich das so im Kopf.
Ja.
Aber das stimmt.
Ja, ist schon echt.
Es ist mega, schon wärmer.
Mega warm da. Und
haben wir keinen Wind.
Ja, und haben keinen Wind. Und haben auch kein Wasser.
Ja.
Deshalb leben wir ja hier oben.
Ja.
Aber die und das, die finden, die besuchen uns auch hier oben auf Hemann und die finden auch die Elternzeit klasse, weil das wahrscheinlich bedeuten wird, dass wir umso mehr Zeit haben werden, auch mal nach Freiburg zu kommen mit unseren Töchterlein. Und deshalb blicken wir alle ganz gespannt und voller Vorfreude in die Zukunft.
Das ist ja das ultimative Abschlusswort. Ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich finde cool, welche mutigen neuen Wege du gehst. Deswegen war das auch ein Anliegen, das, dich hier einmal mit dem Podcast zu haben. Und ja, ich hoffe, dass das da draußen auch einige Leute inspiriert hat, wie man vielleicht so einen Wunsch erfüllen kann, dass man bei einer Kite-Firma landet, wenn das der Traum ist oder egal welche Sportart oder was man machen möchte, dass es da andere Wege gibt und dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass das halt manchmal mehrere Schritte bedingt und bedarf, bis das tatsächlich in Erfüllung geht. Und ja, ich wünsche dir und Anni natürlich, dass das mit Kinderkriegen alles wunderbar funktioniert und freue mich auf einen weiteren Lebensweg und bin schon gespannt, wie das da weitergeht.
Danke, danke, danke. Ich freue mich, dass du mich hier auf Fehmarn besucht hast mit deinem Bulli und deinem neuen Podcast-Projekt, von dem ich jetzt mal Teil sein durfte und freue mich auf viele weitere Besuche hier auf Fehmarn.
Ja, nächstes Mal mache ich das, glaube ich, trotzdem dieses Setup tagsüber ohne Regen. Das war jetzt doch schon eine ziemliche Challenge. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass meine ganze Technik hier einmal kurz im Bach runtergeht, dass es keine weitere Podcasts gibt, weil alles nass geworden ist.
Und ganze Technik trifft es ziemlich gut. Also ich wusste ja, dass du ein ganz schöner Technik-Freak bist und ziemlich viel Technik besitzt. Aber als ich das hier gesehen habe, da habe ich nochmal wirklich eine ganz andere Vorstellung davon bekommen, was hier möglich ist und was, wie viel Arbeit, Energie und Investitionen du in dieses Projekt steckst.
Ja, ich bin auch jedes Mal wieder aufs Neue selbst negativ überrascht, wie ich dieses Setup hier aufbaue, weil ich mir das von einigen YouTubern abgeguckt habe, die halt so Podcasts machen und vielleicht sollte ich doch einfach nur Audio machen und nicht dieses Video noch Ding dazu machen. Aber andererseits komme ich ja eigentlich von der Videowelt, ich habe auch Lust, das zu machen, aber es ist trotzdem wirklich ganz schön Harakiri-Aufwand, das zu machen.
Aber solange es Spaß macht.
Es macht Spaß. Ich hoffe, du hast es zumindest auch gesehen, als du die alten Podcasts, die anderen angeschaut hast, dass die zumindest visuell ein bisschen was hergemacht haben.
Mega, mega. Ja. Also ich bin auch total gespannt, wie das hier am Ende aussieht.
Ich auch. Das kann ich auch gerade nicht so richtig einschätzen. Ja, also die Zuschauer werden es sehen und wir werden es auch sehen.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Perfekt. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Olli.
Ich danke dir.
Hat mich gefreut.
Cool.
Geil.
So.
Tada.
We did it.
Hat das geschafft.
Wir haben es geschafft. Hat auch aufgenommen bis zum Schluss. Ja. Halt, stopp. Bevor ihr abschaltet, zwei Sachen noch. Erstens, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt da draußen so viele geile Inhalte und Podcasts und Serien und sonst was. Und von daher ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr eure Zeit nehmt, um hier einzuschalten. Und zweitens, wenn euch diese Folge von Losmachen gefallen hat und ihr in Zukunft weitere solche Inhalte hören wollt, dann gebt mir gerne ein Feedback und unterstützt diesen Channel in Form von Likes oder Abos oder gerne auch einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat, was besser gemacht werden kann und welche Gäste ihr euch vielleicht in Zukunft wünscht, damit ich diesen Podcast noch spannender und besser gestalten kann. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Losmachen.